eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Schuljahr 1987-88 am Burkhardt-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg, Oberbayern. Im Ranzen eines Oberstufenschülers wird ein antisemitisches Flugblatt gefunden, was in der Zeit gar keine so große Rolle spielt. Aber jetzt, knapp 35 Jahre später, wird dieses Flugblatt zu einem großen Politikum, nicht nur in Bayern, sondern bundesweit, und es sorgt für viel Aufregung. Wer das Ganze nicht mitbekommen hat, es geht hierbei natürlich um den Herrn Hubert Aiwanger. Das ist der aktuelle bayerische stellvertretende Ministerpräsident von den Freien Wählern.
Der Hupsi.
Der Hupsi, genau. Wo wir schon mal dabei sind, um gleich mal so ein bisschen den Duktus für die Folge aufzumachen. Ihr habt ihn jetzt schon gehört, aber grüß Gott, Gerrit.
Grüß Gott, Sven. Du ganz kurz, Hupsi, ne? Hupsi ist ja sein Spitzname. Sie ist ganz liebevoll, nennen die Bayern ihren stellvertretenden Ministerpräsident Hupsi von Hubert, natürlich. Das heißt, wenn ich ihn im Laufe der Folge ab und zu Hupsi nenne, dann wisst ihr jetzt, wer gemeint ist, und zwar natürlich Hubert Aiwanger.
Und dieses Hupsi kann man natürlich auch noch anders verstehen, denn Hupsi, hier ist etwas passiert, was gar nicht so sehr wieder an die Öffentlichkeit kommen sollte. Das ist aber passiert, denn, um den Zusammenhang nochmal so ein bisschen deutlich zu machen, es war im Juni diesen Jahres, als Hubert Aiwanger auf einer Demonstration aufgetreten ist, in dem er davon gesprochen hat, dass das normale Volk sich die Demokratie zurückholen müsste. Das ist erstmal ein Thema für sich gewesen. Auch da ist Hubert Aiwanger schon in die Kritik geraten. Es hat aber vor allem dazu geführt, dass wohl ein ehemaliger Lehrer von Hubert Aiwanger sich dazu gedrängt gesehen hatte durch diese Rede, dass er sich mit einer großen deutschen Zeitung in Verbindung setzt und dieser Zeitung Anfang August eben die Information gegeben hat, dass eben vor knapp 35 Jahren dieses Flugblatt im Rucksack von Hubert Aiwanger gefunden worden ist. Die Süddeutsche Zeitung hat dann angefangen zu recherchieren, hat dann nochmal genauer nachgeschaut, hat versucht, sich Informationen zu sammeln und hat sich dann Ende August dazu entschieden, einen Artikel darüber zu veröffentlichen, dass eben dieses Flugblatt bei Hubert Aiwanger im Ranzen gefunden worden ist. Und damit ist so ein Stein ins Rollen gekommen, und mit diesem Stein wollen wir uns in der kommenden Stunde etwas genauer beschäftigen, denn im Rahmen dieses Artikels der Süddeutschen Zeitung, der kritisiert wurde, der auch in Teilen zu Recht kritisiert wurde, sind aber auch wieder Begriffe gefallen und sind auch wieder Äußerungen gefallen, die tatsächlich ja so einen bitteren Beigeschmack haben, wenn man das jetzt mal nett ausdrückt. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Das Ganze ist nämlich in einen Zeitraum gefallen, auch das wisst ihr sicherlich. Wir befinden uns aktuell kurz vor der Landtagswahl in Bayern, also wir befinden uns in der heißen Wahlkampfphase. Und man kann natürlich darüber diskutieren, ob dieser Artikel jetzt genau zu diesem Zeitpunkt absichtlich gestreut wurde oder ob es tatsächlich eine sinnvolle Berichterstattung war, darüber zu berichten. Das ist etwas, was in dieser Folge auch drankommen soll. Es soll aber natürlich auch um den Prozess gehen, den Hubert Aiwanger hier jetzt in den letzten Wochen durchgemacht hat. Er sollte ja Rede und Antwort stehen. Er sollte 25 Fragen beantworten, die sein Chef Markus Söder ihm gestellt hat. Genau, und das sind alles Themen, die hier eine gewisse Rolle spielen sollen. Ich würde aber tatsächlich mit einer Frage anfangen, denn einer der liebsten Punkte, die Hubert Aiwanger in diesem Zusammenhang gemacht hat, ist, dass er von einer Kampagne gesprochen hat. Und zwar von einer Kampagne großer deutscher Medienhäuser gegen ihn, Hubert Aiwanger, und gegen diejenigen, die scheinbar in seinen Augen die Wahrheit sagen. Und praktischerweise haben wir hier jemanden mitsitzen, der weiß, ob Medienhäuser Schmutzkampagnen gegen Politiker fahren. Deswegen, Gerrit, jetzt direkt mal die Frage an dich. Wie ist das so? Wie oft fahrt ihr Schmutzkampagnen gegen unliebsame Politiker?
Ich werde diese Frage jetzt relativ neutral beantworten. Und zwar in dem Sinne, dass mich dieser Kampagnenvorwurf mega nervt. Und zwar sowohl von links als auch von rechts. Also jetzt wird der Süddeutschen von rechts vorgeworfen, eine Kampagne gegen Hubert Aiwanger zu fahren. Hubert Aiwanger nimmt das ja auch als Verteidigungsstrategie. Und konservativen Medien wird ständig vorgeworfen, sie würden Kampagnen gegen die Grünen fahren und so weiter und so fort. Am Ende wissen wir alle, dass Medien also die privaten Medien vor allem in Deutschland, die Zeitungen auch ein Bias haben, sie auch nicht hinterm Berg damit halten, dass sie teilweise eine politische Position einnehmen. Und das heißt, sie gehen vielleicht auch mit dem politischen Gegner in dem Sinne etwas härter um, als mit den Politikern, die sie selber vielleicht eher im eigenen politischen Spektrum sehen. Aber streng genommen ist das, was die Süddeutsche Zeitung gemacht hat, man kann darüber reden, ob sie nicht genug Beweise hatten und so weiter und so fort. Das ist alles legit so, legit. Aber trotzdem muss man sagen, es ist ja die Aufgabe von Journalisten und Journalistinnen, zu recherchieren und Missstände, Fehlverhalten aufzudecken. Es ist die Aufgabe von Journalisten aufzudecken, ob Herr Aiwanger ein Antisemit war oder nicht. Es ist aber auch die Aufgabe von Journalisten zu sagen, ob das Heizungsgesetz irgendwie beschissen ist oder nicht. Deswegen dieser Kampagnenvorwurf, der schadet vor allem einer Branche und das ist dem Journalismus, weil so nimmt ihn keiner mehr ernst und so diskreditiert er sich auch selber, wenn Journalisten sich auch gegenseitig die ganze Zeit diese Kampagnen vorwerfen. Deswegen, ich bin kein Fan von diesem Kampagnenvorwurf, sowohl nach rechts nicht, als auch nach links nicht, von rechts oder von links. Journalisten sollen das tun, was sie am besten können, und zwar recherchieren und Missstände aufdecken, wenn es sie gibt, und wenn es sie nicht gibt, dann nicht. Wie gesagt, bei Hubert Aiwanger kann man das inhaltlich nochmal diskutieren, aber grundsätzlich, und dass zum Beispiel auch Medien eine Story vielleicht auch aufheben, um sie dann zu veröffentlichen, wenn es zeitlich passt, sprich vor einer Wahl, das ist ja auch ganz klar, das ist aufmerksamkeitsökonomisch sinnvoll. Das ist immer so. Und allein deswegen finde ich diesen Kampagnenvorwurf etwas hinfällig. Wie siehst du das, wenn du mich schon fragst?
Ich sehe es tatsächlich genauso. Das Wichtigste, und das ist ja tatsächlich das, was bei dem Umgang mit den Medien so oft untergegangen ist in letzter Zeit, was wir ja aber auch zum Teil zu Recht immer wieder kritisiert haben. Das Wichtigste ist natürlich vor allem erstmal der erste Auftrag der Medien, Informations- und Aufklärungsarbeit zu leisten, aber natürlich auch eine Kontrolle der Regierung. Man spricht ja von den Medien immer als der klassischen vierten Gewalt. Wir haben es schon kritisiert, in den letzten Jahren war es nicht immer so, dass die Medien unbedingt als klassische vierte Gewalt agiert haben. Wir haben es bei den Corona-Maßnahmen angesprochen, wir haben es auch bei der Flüchtlingswelle schon angesprochen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich gerade wichtig, dass eben die Medien über solche Thematiken berichten. Und dieser Kampagnenvorwurf, der führt natürlich dazu, dass der Vertrauensverlust in Medien immer größer wird, weil das sind ja jetzt nicht irgendwelche unbekannten, einfachen Menschen, die hier einen Vorwurf gegen die Medien in Anschlag bringen, sondern das sind die führenden Politiker in unserem Land. Und du hast schon gesagt, es geht natürlich nicht nur um Vorwürfe von rechts, sondern es geht genauso um Vorwürfe von links gegenüber bestimmten Mediengruppen. Und das ist ja auch etwas, was, finde ich, die Medienlandschaft ausmacht, wenn es denn so ist, wie du es ja gerade beschrieben hast. Natürlich haben Medien unterschiedliche politische Ausrichtungen. Ohne die wäre es ja auch langweilig, weil dann bräuchten wir nur eine Einheitszeitung, wenn wir da keinen gewissen Duktus reinkriegen. Gerade die Kommentare machen das Ganze ja aus. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne an den Medien, dass wir eben doch noch eine relativ breit gefächerte Medienlandschaft haben, die eben unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Dass die Süddeutsche klassischerweise eher links ist, das ist, glaube ich, den meisten bekannt. Oder sagen wir mal eher links, linksgerichtet, linksliberal. Und dass die Süddeutsche auch gerne mal problematisch mit Antisemitismus oder gerade mit Antisemitismus von links umgegangen ist. Weiß ich nicht, ob wir das hier nochmal genauer erwähnen müssen, aber ich würde sagen, als Ansatzpunkt, der Stürmer lässt grüßen, und Gerrit möchte dazu, glaube ich, noch was ergänzen.
Ja, ich habe mir das hier so schön aufgeschrieben, Sven, weil ich habe eine geniale Idee für diese Folge. Und zwar, und das mache ich jetzt hier so live und direkt, verkünde ich, wie wir diese Folge nennen sollen, damit du dagegen nichts mehr machen kannst. Ich möchte diese Folge nämlich nennen, was gesagt werden muss. In Klammern zu Hubert Aiwanger. Dem Lachen entnehme ich, dass du vielleicht meinen Gag verstanden hast. Für alle, die es nicht verstanden haben, was gesagt werden muss, ist ein politisches Gedicht von unserem großen Literaten Günter Grass, das am 4. April 2012 unter anderem in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist. Und um dieses Gedicht hat es damals auch eine heftige Antisemitismusdebatte gegeben, die Herr Grass ausgelöst hat damit, weil unser SS-Günther darin Dinge sagt wie: Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden, weil gesagt werden muss, was schon morgen zu spät sein könnte, auch weil wir als Deutsche belastet genug Zulieferer eines Verbrechens werden könnten, das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld durch keine der üblichen Ausreden zu tilgen wäre. Also, Günter Grass bedient sich mal eben in der Süddeutschen Zeitung, Narrativen, die man meiner Meinung nach durchaus als antisemitisch bezeichnen kann, Und jetzt ist es die Süddeutsche Zeitung, die die Story rund um das antisemitische Flugblatt rund um die Aiwangers veröffentlicht hat. Doppelmoral? Und bevor wir diese Frage beantworten, das würde ich gerne später bereden. Also nochmal ganz grundsätzlich, ob es vielleicht von beiden politischen Lagern, also von links und von rechts, Konservativen, immer eine Art von Doppelmoral beim Thema Antisemitismus gibt. Je nachdem, um wen es geht, findet man es halt dann mehr oder weniger schlimm. Und das ist jetzt mein Cliffhanger für diese Folge fürs Ende oder vielleicht für einen späteren Teil, weil seit letzter Folge, Sven, weißt du, vielleicht mache ich gerne Cliffhanger. Das habe ich gelernt, also das ist total gut für die Dramaturgie, habe ich gehört. Aber weil das so eine geile Idee ist, dass wir diese Folge jetzt so nennen, was gesagt werden muss, müsst ihr uns natürlich auch bei Instagram folgen und uns gute Bewertungen bei Spotify und bei Apple Podcasts geben. Go, go, go. Aber irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, es geht vielleicht auch doch ein bisschen in die falsche Richtung. Es hört sich jetzt so an, als würden wir sagen, ach, das der Hupsi, das ist eine Jugendsünde. Das, glaube ich, sehen wir jetzt nicht so. Sehe ich nicht so. Ich weiß nicht, ob du das so siehst. Das heißt, wir müssen jetzt schon auch nochmal über Herrn Aiwanger reden und über dieses antisemitische Flugblatt. Und wie kann das sein, dass er am Ende weiterhin davon profitiert? Also ich glaube, ihm ist es schon alles ganz schön auf die Nerven gegangen, aber jetzt im Nachhinein hat sich ja gezeigt, Herr Aiwanger profitiert von diesem ganzen Skandal rund um dieses Flugblatt, in dem natürlich menschenverachtende Dinge stehen.
Vielleicht um direkt mal auf diesen Profit oder auf diesen Profitieren-Ansatz zu sprechen zu kommen. Auch das, kleine Wiederholung, ich bin ja mittlerweile der gefürchtete Graf Zahl. Und ich habe tatsächlich mal auf die Umfragen geschaut, und zwar auf die Umfragen, die wir hatten oder die es gab, bevor diese Debatte um das Flugblatt öffentlich wurde. Das sind also Umfragen von Anfang August. Da haben wir eine vom Institut GMS, Sat.1 Bayern und Antenne Bayern waren die Auftraggeber, sind knapp 1000 Leute befragt worden, 9. August veröffentlicht worden. Da kam die CSU noch auf 39% der Stimmen, die Freien Wähler auf 12% der Stimmen und ich nenne sie jetzt nochmal dazu, die AfD auf 14%. Das heißt, wir hatten drei der stärksten oder drei der großen Parteien in Bayern, die rechts der Mitte stehen, die auf deutlich mehr als 60% der Stimmen in Bayern gekommen sind. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter schauen auf die aktuellsten Umfragen, die uns aktuell vorliegen, das ist auch wieder vom Institut GMS, Sat.1 Bayern, Antenne Bayern als Auftraggeber. Und das war im Zeitraum vom 13.09. bis zum 18.09. diese Umfrage. Gleiche Teilnehmerzahl. CSU kommt noch auf 36% der Stimmen. Die AfD kommt auf 14% der Stimmen. Und jetzt Trommelwirbel. Man hätte ja denken können, diese Affäre schadet vielleicht dem Herrn Aiwanger. Die sorgt vielleicht dafür, dass dieses klassische Bild, dass man eben Probleme mit Antisemitismus hat oder dass dieser Vorwurf, der im Raum steht, dazu führt, dass die Menschen sich vielleicht von den Freien Wählern wegbewegen hin zur CSU, ist hier nicht zu sehen, sondern die Freien Wähler kommen jetzt auf 17%. Das heißt, wir haben hier ein Plus von 5 Prozentpunkten. Das heißt, die Freien Wähler haben 5% dazu gewonnen. Und das gilt aber nicht nur für die Umfrage vom GMS-Institut, sondern auch von Infratest DIMAP für den Bayerischen Rundfunk. Da kommen auch die Freien Wähler auf 17%. Forschungsgruppe Wahlen etwas früher vom Zeitpunkt, aber auch hier 16%. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass die Freien Wähler doch davon profitieren können, was hier tatsächlich passiert ist. Also könnte man natürlich jetzt auch eine ganz böse Verschwörungstheorie in den Raum stellen und sagen, die Freien Wähler sind eigentlich die am meisten davon profitieren. Vielleicht haben sie es ja selbst gestreut, was totaler Quatsch ist. Aber tatsächlich ist es eben so, die Freien Wähler profitieren hier deutlich davon, von dieser Berichterstattung, von dem ganzen Umgang mit Hubert Aiwanger, auch von dem Verhalten von Markus Söder, kann man tatsächlich sagen. Denn wer hier vor allem Stimmen verloren hat, ist die CSU. Das heißt, die CSU hat 3 Prozentpunkte verloren und die, kann man jetzt mutmaßen, haben die Freien Wähler eben dazu gewonnen. Also Profit tatsächlich hier vor allem für die Freien Wähler, trotz dieses antisemitischen Flugblattes, das, um das ja auch nochmal deutlich zu sagen, nach aktuellem Stand nicht von Hubert Aiwanger geschrieben worden ist, sondern von seinem Bruder, der dafür jetzt eben die Verantwortung übernommen hat, damit das Ganze für Hubert Aiwanger wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter verläuft. Ist es aber tatsächlich so, dass der Bruder die Verantwortung übernommen hat, um das hier nochmal in den Fokus zu stellen?
Wir wissen es nicht. Wir wissen natürlich alle nicht, wer es war ob es der Bruder war, ob es der Hupsi selber war. Wir müssen natürlich bei den Fakten bleiben und die Fakten sind halt momentan, dass der Bruder es auf sich genommen hat. Es kann sich ja jeder seinen Teil denken. Hat ja auch jeder gemacht und deswegen ist es ja auch nicht spurlos an Hubert Aiwanger vorbeigegangen und es gab eine große Debatte darum, wie sein Verhalten eigentlich ist in dieser ganzen Rolle und dann ging das ja auch immer noch weiter. Er hat sich ja auch nur so halb entschuldigt. Es tut dem leid, wenn ich Gefühle verletzt habe, aber ich bin ein Opfer, so ungefähr. Darüber haben sich ja dann auch alle furchtbar aufgeregt, vor allem ja auch jüdische Vereine, Verbände, weil das natürlich irgendwie die keine aufrichtige Entschuldigung ist. Und selbst wenn das nicht war, hätte er da anders darauf reagieren können und sich eben nicht in diese Opferrolle stecken müssen, was einfach meiner Meinung nach seine gewählte Verteidigungsstrategie war und die ja auch so unglaublich erfolgreich war. Und genau diese Verteidigungsstrategie ja eigentlich genau das wahrscheinlich ausgelöst hat, was du jetzt angedeutet hast, was wir schon angedeutet haben. Und zwar, er hat am Ende davon profitiert. Und das muss man sich jetzt schon auch nochmal geben. Man hat das ja schon so akzeptiert. Ja, Mai, die machen ja alle, was sie wollen. Die AfD, der Herr Trump und Herr Aiwanger und am Ende gewinnen sie auch noch dazu. Aber man muss sich das schon nochmal vorstellen. Wie kann es sein, dass ein Politiker, der in seiner Jugend ein Flugblatt zumindest in seinem Ranzen rumgetragen hat, indem er den größten Vaterlandsverräter sucht, also um nochmal auf das Flugblatt auch einzugehen. Dieses Flugblatt sucht den größten Vaterlandsverräter und der erste Preis für den größten Vaterlandsverräter ist ein Freiflug durch den Schornstein von Auschwitz. Ja, dass so ein Politiker dann ernsthaft weiter an Beliebtheit gewinnt, der irgendwie auf eine ominöse Art und Weise mit diesem Flugblatt verbunden ist, das kann einem schon auch Sorgen machen. Und also nicht trotz, sondern vielleicht sogar genau wegen dieses Flugblattes oder der Reaktion darauf von Teilen der Medien und der Gesellschaft sorgt dafür, dass Hubert Aiwanger jetzt ja beliebter ist als vorher. Und ja, wie kann das denn sein, Sven? Also, wie gesagt, wir haben es ja irgendwie so ein bisschen akzeptiert. Was ist mit den Deutschen los? Was ist mit den Amis vielleicht aber auch los? Also, was ist mit den Menschen in den modernen Demokratien los, dass irgendwie Fehler nichts mehr zählen, Fehler egal sind?
Ja, das ist eine große Frage, auf die wir vielleicht noch ein bisschen genauer eingehen sollten. Ich möchte an der Stelle auch noch mal einen Parteifreund von Hubert Aiwanger zitieren, um das Ganze vielleicht auch noch mal so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Der hat nämlich gesagt, wer das Denunziantentum unterstützt, der hat in diesem Land nichts verloren. Und wenn wir ein bisschen weiter schauen ins bayerische Nachbarland Thüringen, da hat auch ein uns bekannter Herr Folgendes gesagt: Statt das Denunziantentum zur Staatsdoktrin zu machen, solle man tatsächlich darauf achten, was in Deutschland los ist. Das ist so grob von Herrn Höcke gesagt worden.
Frei nach Höcke.
Frei nach Höcke, tatsächlich. Also wirklich frei zitiert, das war jetzt kein wörtliches Zitat, sondern Höcke benutzt eben auch das Wort Denunziantentum und eben das Wort Staatsdoktrin in einem Zusammenhang. Und Höcke sagt auch, Aiwanger hat, wie jeder, das Recht auf Vergessen. Und das ist, glaube ich, etwas, was so ein bisschen damit reinspielt. Der Begriff Cancel Culture ist ja eigentlich etwas, was von links kommt oder was links vorgeworfen wird. Aber dieses Recht auf Vergessen und dieser Aspekt der Vergangenheitsbewältigung, das ist, glaube ich, ein Thema, was doch immer wieder in den Fokus rückt. Und ich glaube, dass es hier tatsächlich gerade in der Debatte, die wir jetzt führen, dass dieses vermeintliche Schlussstrichdenken plötzlich wieder sehr stark aufploppt. Schlussstrich, dass eben der Holocaust, der Umgang mit der Vergangenheit, dass der plötzlich hier wieder einen großen Fokus einnimmt, dieses in Anführungsstrichen Vorgehalte der Vergangenheit als Problem. Das ist, glaube ich, etwas, was auch mit dazu führt, dass eben Aiwanger hier gewisse Erfolge feiert, denn eben die AfD unterstützt ja, wenn man das so möchte, diese Art der Vergangenheitsbewältigung. Ich erinnere an den Vogelschiss in der Geschichte oder auch Höckes Mahnmal der Schande. Das sind ja alles Punkte, die von Teilen der Gesellschaft und eben wirklich unabhängig von nicht unbedingt nur AfD-Wähler, sondern Teile der Gesellschaft sind ja tatsächlich mittlerweile der Meinung, dass wir einen Schlussstrich endlich ziehen müssten und dass man nach vorne schaut. Die Mitte-Studie legt ja auch Ähnliches nahe, aber die Mitte-Studie ist heute nicht das Thema. Es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, dieser Duktus, der jetzt in dem Flugblatt, was du ja gerade schon zitiert hast, auch einfach ein Aspekt ist, wie gehen wir oder wie wird zukünftig bei uns in Deutschland mit dem Holocaust, mit der Erinnerung an dieses Verbrechen umgegangen werden. Und die Weichen, die wir da, glaube ich, gerade sehen, laufen da meiner Meinung nach in eine ganz gefährliche Richtung. Und es ist ja sehr selten, dass ich der gleichen Meinung bin wie Frau Prien. Also Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein.
CDU.
CDU, genau. Auch mittlerweile im Bundesvorstand der CDU. Und oftmals nicht einig mit Frau Prien, aber die hat jetzt tatsächlich dazu etwas gesagt. Die hat in der Zeit nämlich ein Streitgespräch mit dem Historiker Michael Wolfsohn geführt und sie hat gesagt...
Dem jüdischen Historiker.
Genau, also beides vielleicht auch nochmal in Deutlichkeit zu sagen. Michael Wolfsohn und Karin Prien haben beide Verwandte, die im Holocaust ums Leben gekommen sind, sprechen hier also auch jeweils in diesem Interview auch eine jüdische Perspektive mit an. Und Karin Prien sagt jetzt, ich fürchte, durch das, was wir jetzt erlebt haben, ist diese gesellschaftliche Norm verschoben worden. Die gesellschaftliche Norm meint hier, unser Umgang mit dem Nationalsozialismus hat eine Entwicklung genommen, Gott sei Dank. Also der Umgang hat sich in den letzten Jahren verändert. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass, wenn wir zurückdenken in die Vergangenheit, gab es relativ lange Politiker, die auch in der NS-Zeit wichtige Rollen eingenommen haben, dass sie die auch in der Nachkriegszeit übernommen haben. Das hat sich zum Glück verändert. Liegt natürlich auch daran, dass die meisten mittlerweile nicht mehr da sind. Gilt übrigens auch für den Herrn Grass, hat Gerrit ja schon angesprochen.
SS-Günther.
Als freiwillig gemeldeter hat er sich eben auch quasi in diese Rolle reingespielt. Und sie sagt jetzt eben, die Debatte um Aiwanger und die Tatsache, dass er im Amt bleibt, ist eine Zäsur für die Erinnerungskultur in Deutschland. Das hätte sich die AfD nicht schöner ausdenken können. Das heißt, tatsächlich muss man sagen, ich sehe es hier ähnlich wie Frau Prien, dieser Umgang, dass eben diese Form des Antisemitismus, auch wenn sie 35 Jahre zurückliegt, dass ein Spitzenpolitiker, und das muss man ja sagen, ein Spitzenpolitiker aus einem der Innovationsländer Deutschlands, dass der sich so äußern kann, ohne dass es Konsequenzen gibt, das ist, glaube ich, ein Problem. Und das sorgt meiner Meinung nach dafür, dass wahrscheinlich in den kommenden Jahren ein Umdenken oder ein weiteres Umdenken in der Erinnerungskultur stattfindet.
Ja, Sven, ich habe hier tatsächlich so eine Überschrift für so einen Absatz, den ich mir hier so vorher überlegt habe. Und das passt alles sehr gut dazu. Ich würde es gerne noch einen Tick erweitern. Die Überschrift ist Erinnerungspolitik als Kulturkampf. So habe ich das genannt. Kulturkampf ist mein neuer Lieblingsbegriff. Das ist nämlich sowieso der schlecht operationalisierteste Begriff der Welt. Den kann man immer schön verwenden, deswegen benutze ich ihn auch. Für mich ist das immer dieser Begriff, wenn wir über diese Themen reden wie Gendern und so weiter und so fort, die da oben, das einfache Volk gegen irgendwie eine vermeintliche Elite, die da oben. Da kann man nämlich, finde ich, immer die Linken und die Rechten beide schön kritisieren, weil die Linken, Kulturkampf gibt es halt eben von links und von rechts und die werfen sich immer gegenseitig immer nur vor, dass sie die anderen das machen würden, aber eigentlich machen es beide. Aber was ich damit jetzt meine in diesem Zusammenhang, und du hast es ja auch schon angesprochen, das, was Gauland mit seinem Vogelschiss, was Höcke mit dem Mahnmal der Schande, was die da versucht haben, natürlich ganz bewusst, ja, die Erinnerungspolitik zu reformieren, zu revolutionieren, das hat halt Hubert Aiwanger mit dieser Affäre so nonchalant aus Versehen mal geschafft. Ja, also er hat es geschafft, diese erinnerungspolitische Debatte zum Kulturkampfthema zu machen. Und das hat er, wie gesagt, nicht absichtlich gemacht, weil ich glaube ihm schon, dass es ihm lieber gewesen wäre, wenn das alles nicht rausgekommen wäre, dass er jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis hatte, irgendwie zu sagen, ja, es muss jetzt auch mal gut sein und es ist eine Jugendsünde und so weiter. Also nicht so bewusst, wie das Gauland oder Höcke gemacht haben oder machen wollten. Aber es ist halt nun mal genau das dabei rausgekommen, durch diese Verteidigungsstrategie, die er sich überlegt hat, indem er sich dann quasi in die Opferrolle gestellt hat, einer Medienkampagne, einer sogenannten vielleicht linksliberalen Elite und so weiter. Es war ja nur eine Jugendsünde. Wir Deutschen müssen uns irgendwann auch nicht mehr schämen. Man müsse ja auch mal einen Schlussstrich ziehen und so weiter, wie du ja auch alle schon gesagt hast. Und hier nur kurz Fun Fact am Rande, wie ja auch Günter Grass indirekt nur irgendwie von der anderen Seite in seinem Gedicht fordert, so man müsste ja jetzt auch Israel kritisieren können und wir dürfen ja hier, man muss mal hier, wir sind jetzt nicht nur noch Täter, sondern die anderen auch und so weiter. Aber das, was nun mal, das war jetzt nun mal beim Aiwanger die fatale Konsequenz, dieses Skandal, dass sich diese Erzählung jetzt durch Hubert Aiwanger auch viel weiter noch ins bürgerliche Lager vorgedrungen ist, wo sie wahrscheinlich auch schon immer war, aber man hat sich es nie so richtig getraut auszusprechen. Weil Aiwanger ist nun mal nicht Höcke oder Gauland. Wenn die sowas sagen, dann distanziert man sich natürlich. Dann distanziert sich auch das bürgerliche konservative Lager davon. Da findet man das furchtbar, da ist das Geschichtsrevolutionismus. Aber wenn es halt beim Hupsi ist, ja, dann ist es halt eine Kampagne. Dann ist es eine Jugendsünde. Und am Ende waren vielleicht auch einfach viele froh. Man wollte ihm halt glauben, man wollte der Opferrolle glauben, weil man tief im Herzen halt auch einfach der Meinung ist, dass es jetzt mal eben genug ist und wir uns nicht weiterhin irgendwie dafür schämen müssen, was im Dritten Reich passiert ist und so weiter. Und alle, die was anderes sagen, das sind halt eben jetzt die linksgrünen Eliten, die ja den kleinen Mann klein halten wollen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass durch diese ganze Debatte von um dieses Flugblatt plötzlich wir Gefahr laufen, dass diese erinnerungspolitischen Debatten Kulturkampfthema werden. Sprich, die einen sagen jetzt, wir müssen jetzt endlich wieder stolze Deutsche sein und einen Schlussstrich ziehen. Die anderen sagen, nein, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und plötzlich ist es wie, die einen sagen, wir müssen gendern und die anderen sagen, ihr schreibt uns jetzt hier irgendwie Gendersprache vor. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Gefahr. Also wir müssen aufpassen, ganz im Ernst, dass Antisemitismus nicht die nächste Gender-Debatte wird, so ungefähr. So, jeder, der was gegen Antisemitismus sagt, ist gleich irgendwie die linksgrün versiffte Elite. Und ich glaube vor allem, weil Aiwanger auch so eine Art Brücke ist, ne, zwischen so einem rechten Konservativismus und aber auch so rechtspopulistischen Erklärungen und Erzählungen. Du hast ja auch hier Erdingen angesprochen, wo das ja ganz deutlich wurde. Er funktioniert ja auch für diese Menschen, die so für den Rechtspopulismus empfänglich sind, funktioniert er ja sehr gut. Markus Söder war auch auf dieser Veranstaltung, auf dieser komischen Demo gegen das Heizungsgesetz. Der wurde ausgebuht, aber Hubert Aiwanger, den finden sie halt irgendwie geil. Und deswegen kann man meiner Meinung nach sagen, dass er so eine Art Brücke für den Rechtspopulismus rein in das konservative Lager fungiert. Aber man kann auch auf der anderen Seite sagen, so wählen umgekehrt die Rechtspopulisten zumindest in Bayern vielleicht lieber den Aiwanger als die AfD. Das finde ich auch eine spannende Frage, ob man im Endeffekt nicht vielleicht trotzdem noch froh sein kann, dass es den Aiwanger gibt. Aber es ist halt wirklich, wirklich schwierig. Finde ich eine tatsächlich spannende Debatte. Aber wie gesagt, ich finde, die Gefahr ist trotzdem zu sehen, dass wir jetzt den Antisemitismus und die Beschäftigung mit unserer eigenen Vergangenheit plötzlich zum Kulturkampfthema wird. Und da hat Hubert Aiwanger nicht bewusst und nicht absichtlich, aber da hat er einen großen Teil dazu beigetragen.
Ja, ich würde dir in einem Punkt da tatsächlich widersprechen. Yes. Du hast ja gesagt,
Streit.
Es ist ja kein richtiger Streit, sondern nur noch mal auf die Umfragen zu schauen. Tatsächlich ist es ja so, dass man, glaube ich, nicht unbedingt sagen kann, dass Aiwanger hier der AfD groß Wähler klaut, denn die AfD ist relativ stabil in den Umfragen. Die AfD liegt in Bayern relativ stabil bei 14%. Ich gucke nochmal schnell auf das Ergebnis der letzten Landtagswahl 2018. Da lag die AfD auch bei 10%. Das heißt, die haben jetzt über die letzten 5 Jahre nochmal 4% dazu gewonnen nach aktuellen Umfragen. Das heißt, tatsächlich klauen die Freien Wähler der AfD hier nicht so viele Punkte. Und das finde ich tatsächlich fast noch ein bisschen beängstigender. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, CSU 36%, AfD 14%, macht es mathematisch gerade einfacher, kommen wir auf 50% plus Freie Wähler, kommen wir auf 67%. Das sind 2/3 der Menschen in Bayern, die nach aktuellem Stand eher eine Partei rechts der Mitte wählen würden. Und das kann man ja relativ deutlich sagen, die CSU ist nochmal ein ganzes Stück rechter von der Mitte als die CDU, also die Bundespartei. Und die Freien Wähler und die AfD liegen ja nochmal, je nachdem, wie man das betrachtet, nochmal ein Stück weiter rechts. Die Freien Wähler werden ja mittlerweile in einigen Medien auch immer wieder in einen gewissen Zusammenhang mit Rechtspopulismus gestellt, was auch nicht ganz falsch ist, würde ich behaupten. Der Duktus, den Aiwanger auch vorher schon genutzt hat, der ist natürlich auch vergleichbar mit populistischen Äußerungen. Und dann haben wir natürlich noch die AfD, die bayerische AfD, die ja in Großteilen relativ nah an der Thüringer Partei liegt, also auch deutlich weiter rechts als einige andere Landesverbände der AfD. Das heißt, ich finde es schon sehr beängstigend, dass 2/3 der Menschen in einem Bundesland Parteien wählen, die deutlich konservativ sind und die sich auch allgemein deutlich konservativer äußern. Ich will mal an Söder erinnern, 2018 vor der Wahl hat er von Asyltourismus gesprochen. Da ist auch bei anderen Wahlkämpfen davon gesprochen werden, dass man eine sogenannte Ausländermaut einführen möchte. Dann ist Bayern auch das Bundesland, was ja gerade aktuell mit Präventivhaft gegen die sogenannten Klimakleber vorgeht. Was ich da nämlich auch spannend finde, das heißt, hier wird eine Jugendsünde verziehen. Eine Jugendsünde, die eigentlich der deutschen Staatsdoktrin widerspricht. Und auf der anderen Seite nimmt man jugendliche, junge Erwachsene in Haft, weil sie unter Umständen Straftaten begehen könnten. Und das finde ich, ist mit das gruseligste oder die gruseligste Entwicklung in den vergangenen Jahren, das Bayerische Polizeiaufgabengesetz, aber das ist jetzt auch noch nicht das Thema. Ich finde, das Bundesland Bayern ist eines, was sich doch mehr und mehr in eine, in Anführungsstrichen, autoritärere Richtung entwickelt. Und das zeigt sich meiner Meinung nach eben auch an dem Umgang mit dem Flugblatt, ob es nun von Aiwanger selbst geschrieben wurde oder nicht, zeigt, finde ich, auch nochmal deutlich den Umgang auch von Markus Söder, der sich ja gerne als Schutzpatron der Juden in Bayern sieht oder der Juden in Deutschland sieht. Und dann dieser Umgang mit dem Flugblatt, das finde ich, ist etwas, was tatsächlich nicht so ganz passt. Man könnte natürlich jetzt auch die Frage stellen, was wäre passiert, wenn Markus Söder Aiwanger entlassen hätte?
Das wollte ich jetzt sagen auch, weil dann wären vielleicht die Leute halt doch zur AfD gegangen, ne?
Wäre eine Möglichkeit. Oder Hubert Aiwanger hätte im Allgemeinen einen Märtyrerstatus vielleicht übernommen, dass er eben über diese Jugendsünde gestolpert ist. Und das hätte natürlich auch dazu führen können, dass er vielleicht der CSU selbst noch mal mehr Stimmen klaut.
Ach so, ja, stimmt. Wenn Aiwanger natürlich, er hätte ihn dann fallen lassen, aber natürlich wäre er vielleicht weiterhin angetreten. Dann hätte es aber keine Koalition gegeben, was weiß ich. Aber ich meine, wenn jetzt dieser Skandal quasi Hubert Aiwangers politische Karriere beendet hätte, dann glaube ich, wäre ein großer Teil zu der AfD gewandert, von den ursprünglichen Freien Wähler, also von den Wählern der Freien Wähler und auch ein Teil der CSU-Wähler.
Und das ist aber genau das Problem. Ich wage es sehr stark zu bezweifeln, dass Hubert Aiwanger jemals über dieses Flugblatt gestolpert wäre. Seine politische Karriere wäre meiner Meinung nach nicht zu Ende gewesen. Und das ist eben auch das, was sich ja daran zeigt, dass eben jetzt die Umfragen sich positiv auf die Freien Wähler beziehen. Das heißt, wäre er von Söder seines Amtes enthoben worden, dann hätten wir wahrscheinlich noch mal größere Sprünge bei den Freien Wählern gehabt. Aber, und das ist eben das Beängstigende, dass so ein Flugblatt, dass so eine, auch wenn es eine Jugendsünde gewesen sein sollte, auch dieses Denken, das, was du ja zitiert hast, der Freifahrtschein in einen Schornstein,
Freiflug,
in Auschwitz, das Freiflug, dass sowas ja noch belohnt wird, wenn man das so möchte, das ist, glaube ich, ein großes Problem, was wir haben, nämlich genau dieser Aspekt, dass diese Erinnerungskultur, die wir hatten, also dass wir einen besonderen Umgang mit dem Thema Antisemitismus hatten, dass der mehr und mehr wegfällt und dass diese Problematik, dass eben jemand sich so unfassbar widerlich geäußert hat, ob es jetzt Aiwanger selbst war oder sein Bruder, haben wir ja schon mehrfach gesagt, er sei dahingestellt, aber dass trotzdem davon ein Profit ausgeht, das macht mir, finde ich, Bauchschmerzen, dass also jemand wirklich sich antisemitisch äußern kann oder im Umfeld von Antisemitismus eine herausragende Rolle spielt und dafür noch Zuspruch bekommt. Das finde ich unfassbar schwierig.
Aber dann stellen wir doch mal genau diese Frage. Warum ist Hubert Aiwangers politische Karriere nicht vorbei gewesen nach diesem Skandal? Genau diese Frage müssen wir ja auch stellen, weil ich glaube, da gibt es zwei verschiedene Aspekte. Es gibt einmal so eher so organisatorische Aspekte, wo vielleicht auch die Organisationsstruktur der Freien Wähler und diese Parteistruktur der Freien Wähler mit zusammenhängt. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite das, was wir ja die ganze Zeit andeuten, dass es bei der Bevölkerung gut ankommt. So, ja. Wäre Hubert Aiwanger in der CSU gewesen, wäre er ein CSU-Politiker, wäre er ein CDU-Politiker, dann wäre seine politische Karriere beendet gewesen. Egal, ob meine These, egal, ob insgeheim die meisten Leute das gar nicht so schlimm finden innerhalb der CDU, egal, ob die Umfragen hoch wären, die politische Karriere wäre beendet gewesen, das glaube ich. Das Ding ist halt, Hubert Aiwanger ist eine One-Man-Show der Freien Wähler. Die Freien Wähler sind keine Partei, wie man sie sich vorstellt, wie die CDU und so weiter. Das ist ja, also die Struktur der Freien Wähler, diese Bundesvereinigung der Freien Wähler ist, glaube ich, 2010 haben sich da so sogenannte Wählergemeinschaften zusammengetan, deren Fokus eigentlich auf kommunaler Ebene liegt. Das heißt, wir kümmern uns um die Probleme bei uns vor Ort. Wir haben in Anführungszeichen keine Ideologie. Wir kümmern uns einfach um das Problem, was wir vor Ort haben. Sie hätten eine strikte Sachorientierung und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt überhaupt gar kein innerparteiliches Korrektiv für ihn, weil es will auch keiner seinen Posten haben. Also es gibt auch keinen innerparteilichen Streit darüber, weil diese Partei halt nicht funktioniert wie eine Partei, weil die meisten kommunalen Verbände sich dann auch am Ende, kann man, um es ihnen wohlwollend zu sagen, sich nicht dafür interessieren, was die in Bayern machen, weil er auch nicht der Vorsitzende der Freien Wähler in Niedersachsen ist oder was weiß ich so, ne? Und das ist, glaube ich, erstmal der Grund, warum er sich eigentlich in seiner Position halten kann, weil er ist die einzige Person bei den Freien Wählern, die überhaupt so eine Prominenz genießt, wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst. Und die Freien Wähler sind halt keine Partei, die so organisiert sind, dass sie ein innerparteiliches Korrektiv sind, wenn dann der Einzige, den sie haben, halt irgendwie Scheiße baut, so offensichtlich. So, die Freien Wähler sind, glaube ich, dann so eine frei nach dem Motto, so, der macht sein Ding, ich mach mein Ding. Und dann natürlich im Nachgang haben sie natürlich auch gedacht, okay, funktioniert ja trotzdem. Aber trotzdem meine These, in der CSU wäre es anders gewesen. Und dann sind wir wieder da, um meine Ausgangsthese noch mal ein bisschen zu verteidigen. Dann wäre er tatsächlich abgesägt worden, wäre er als Kandidat nicht mehr angetreten zur Wahl, dann hätte die AfD, glaube ich, Stimmen gewonnen. Und ich hatte schon Angst am Ende, als es losging mit dieser Flugblatt-Affäre, hatte ich schon Angst, so ey, am Ende profitiert doch wahrscheinlich wieder nur die AfD davon. Hat sich jetzt alles noch nicht bewahrheitet und so weiter und so fort, aber diese Angst schwang bei mir immer mit, als ich das verfolgt habe, obwohl ich natürlich es ganz furchtbar finde, was in diesem Flugblatt steht und dass das den Leuten scheinbar scheißegal ist. Das finde ich beängstigend, aber es ist für mich ein Dilemma gewesen, weil ich immer auch Angst hatte, dass am Ende der lachende Dritte die AfD sein könnte.
Da nochmal anschließend zur Person Aiwanger, nochmal zurückkommend auf das Interview das Streitgespräch zwischen Karin Prien und Herrn Wolfsohn. Da sagt nämlich der Herr Wolfsohn Folgendes, was ich ganz spannend finde über Aiwanger als Person nochmal. Er schreibt: Aiwanger ist kein Genie im Formulieren, er stammt aus Niederbayern und aus einem anderen Milieu, aber genau das macht für viele Menschen seinen Charme aus. Und das ist genau im Endeffekt das, was du ja auch gerade angesprochen hast. Aiwanger ist tatsächlich der führende Kopf und dieser platte, volkstümliche Charme, der ja tatsächlich auch so ein, und das muss man ja auch sagen, so ein sehr starker Bayern-Duktus ist, wenn man mal an diese volkstümelnden Trachten und so weiter denkt. Blasmusik gibt es, glaube ich, eher selten sonst auf politischen Veranstaltungen. Und natürlich diese ganze Art und Weise, wie in Bayern auch Wahlkampf gemacht wird, ist natürlich schon etwas, was etwas anders läuft. Und dieses Volkstümelnde, das kommt natürlich bei den Menschen auch gut an. Das wissen wir. Das ist ja auch genau das, wo eben die Populisten, vor allem von rechts, eben auch Zugewinne einstreichen können, weil sie sich eben volksnah geben können. Und das ist wahrscheinlich auch genau der Duktus, den die Freien Wähler ja auch versucht haben, auf andere Bundesländer zu übertragen. Aber da funktioniert es eben nicht, weil entweder die charismatische Person an der Spitze fehlt oder weil eben die Situation in den meisten anderen Bundesländern auch etwas anders ist.
Was aber vor allem Wolfsohn da auch noch mit anspricht, ist ja eigentlich genau der zweite Aspekt, den ich angesprochen habe, ist nochmal diese Frage. Der erste war zur Erinnerung das Innerparteiliche so und vielleicht auch das Wahltaktische von Markus Söder, dass er nicht abgesägt wurde. Darüber könnte man auch nochmal reden. Aber das zweite ist halt, weil er natürlich auch profitiert hat davon, weil er in der Wählergunst nicht gesunken, sondern sogar gestiegen ist. Und wir haben es jetzt die ganze Zeit schon angedeutet, aber ja, ich würde jetzt schon nochmal versuchen, da mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann das sein? Warum ist das immer wieder so? Weil das ist ja auch kein Einzelfall, dass Politiker Scheiße bauen und dafür dann am Ende belohnt werden. Und ich glaube, das ist ja vor allem ein neueres Phänomen, was man immer wieder sieht. Also wir stellen uns einfach nochmal die Frage, warum kann Aiwanger machen, was er will und wird in Teilen der Bevölkerung noch beliebter? Wie zum Teufel kann das sein, fragt man sich halt. Und die Frage ist natürlich gut, man hat sich ja mittlerweile schon daran gewöhnt, dass solche Phänomene an der Tagesordnung sind. AfD-Politiker können machen, was sie wollen und es tut ihrer Popularität innerhalb ihrer Wähler keinen Abbruch, sondern umgekehrt hilft ihnen oft auch innerparteilich, wenn sie irgendwie die sind, die am meisten von der Gegenseite kritisiert werden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat in dem Zusammenhang gesagt, Welt TV, meinem Sender, die Zuwächse der Freien Wähler in den Umfragen im Freistaat seien auch etwas, was eben der Reaktion dieser letzten Tage geschuldet ist. Das hat auch damit zu tun, dass es Kritik insgesamt an der Ampel gibt, aber übrigens auch inzwischen Kritik an Medienverhalten gibt. Also das mit der Ampel vergessen wir erstmal, weil das ist halt Quatsch und meiner Meinung nach Wahlkampf. Und natürlich ist es auch ein Versuch von Alexander Dobrindt vom eigentlichen Thema abzulenken, weil er ja auch zur CSU gehört und quasi dafür werben muss, weiter mit der Aiwanger zusammenzuarbeiten. Aber mit der Kritik am Medienverhalten hat er eigentlich nicht ganz Unrecht. Ich weiß, er meint damit wahrscheinlich eher diese vermeintliche Vorverurteilung der Süddeutschen Zeitung von Aiwanger und diese ganze Debatte, ob das jetzt eine legitime Berichterstattung der Süddeutschen war oder doch eher so eine Art Verdachtsberichterstattung. Und das meine ich jetzt nicht. Auf den Zug will ich jetzt gar nicht aufspringen, auch wenn man das diskutieren kann. Aber er hat natürlich indirekt recht, dass es eine grundsätzliche Kritik an Medienverhalten gibt. Und bei der Kritik, die ich jetzt meine, ist es aber natürlich egal, ob die Berichterstattung jetzt sauber ist oder da geht es auch nicht um journalistische Qualitätskriterien, sondern einfach nur einzig und allein darum, wer eigentlich die Vorwürfe gegen wen erhebt. Also ich glaube, selbst wenn sich alles, was die Süddeutsche Zeitung geschrieben hätte, bewahrheitet hätte, also wenn gesichert gewesen wäre, dass es Aiwanger selber war, der das Flugblatt geschrieben hat, hätten sich viele Leute auf seine Seite gestellt und die Umfragen für ihn wären ähnlich hoch wie jetzt. Und da sind wir ja eigentlich immer wieder bei derselben Debatte. Ich meine, es fühlt sich ja mittlerweile an wie ein Sprung in der Platte, weil wir es ja auch die ganze Zeit wieder erzählen. Aber wenn sich ein bestimmter Teil der Medien mit einem bestimmten Teil der Zivilgesellschaft einig ist, entwickelt sich eine Art Gegenbewegung. Und wenn es in diesem Spannungsfeld dann auch noch um einzelne Personen geht, die man dann im eigenen politischen Spektrum verortet, dann ist es für diese halt ein einfaches, eben genau dieses Unbehagen mit dieser vermeintlichen Mehrheitsmeinung für sich zu nutzen. Und genau das hat Aiwanger ja gemacht. Er hat sich dafür entschieden, sich als Opfer einer Kampagne zu inszenieren, übersetzt einer Kampagne einer linksliberalen Mehrheitsgesellschaft von Medien und Entscheidern, was weiß ich, ja. Und das war seine Verteidigungsstrategie, sein kommunikatives Krisenmanagement. Und natürlich hat es hervorragend funktioniert. Besser als er sich das jemals hätte träumen lassen. Er ist, wie gesagt, ja nicht nur unbeschadet aus dem Skandal hervorgegangen, er hat ihn auch noch genutzt. Es hat ihm die Möglichkeit geboten, durch diese Inszenierung als Opfer vielleicht sogar neue Wählergruppen hinter sich zu versammeln.
Ja, daran anschließend auch nochmal, der Punkt ist natürlich genau der, dass dieser ganze Umgang damit, also auch der Umgang der Medien damit, wahrscheinlich wirklich das Ganze nochmal befeuert hat. Und zwar würde ich jetzt mal mutmaßen, auch vor dem Hintergrund, dass sich Aiwanger ja entschuldigt hat.
Er hat sich dafür entschuldigt, dass er Gefühle verletzt haben könnte.
Ich wollte es gerade noch mal ein bisschen genauer machen. Er hat sich entschuldigt, dass er Gefühle verletzt haben könnte, aber er hat sich vor allem entschuldigt, ohne zu sagen, wofür überhaupt. Er hat Gefühle verletzt, aber der ganze Rest, der fehlt. Markus Söder hatte ja gefordert, dass er Reue und Demut zeigt. Von Reue und Demut war, würde ich sagen, in den letzten Wochen überhaupt nichts zu sehen. Durch Empathie oder auch dass er sich vielleicht darüber erschreckt, was er alles gemacht haben könnte oder wie auch dieser Umgang von ihm damit wird. Das hat man bei ihm nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Dieses Volksnahe, dieses Volkstümelnde, dieser Ansatz des Volkstums, dieses Volkstribuns, kann man vielleicht fast schon sagen, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber genau das ist, glaube ich, der Punkt. Er hat sich in den Augen der Bevölkerung, vor allem in dem Fall ja der bayerischen Bevölkerung, weil die betrifft es ja direkt, hat er sich entschuldigt. Und das reicht denen scheinbar. Das geht gar nicht weiter darum, hat er sich überhaupt wirklich entschuldigt? Hat er diese 25 Fragen, die Söder ja auch von ihm gefordert, hat er die eigentlich so beantwortet, wie es gefordert war? Das ist ja zweitrangig, weil wir hier zwei Aspekte haben, die da viel wichtiger sind. Zum einen aus Sicht von Aiwanger und seinen Wählerinnen und Wählern oder seinen Fürsprechern. Er hat sich entschuldigt, damit ist die Sache durch, Punkt.
Seinen WählerInnen, so würde er es bestimmt sagen.
Das würde er wahrscheinlich genauso machen. Auf jeden Fall, damit ist die Sache für ihn erledigt. Und dann kommt natürlich genau der Punkt, die Medien haben aber weiter darüber berichtet und dann kommt der Aspekt, den Dobrindt hier reingebracht hat, die Medien machen weiter, die Medien reiten da weiter drauf rum, obwohl er sich ja entschuldigt hat. Die Debatte über die Entschuldigung ist aber genau das Problem daran, dass er sich eben nicht wirklich sinnvoll entschuldigt hat, weil er hat es ja nicht veröffentlicht, dann muss er sich ja eigentlich auch nicht entschuldigen und so weiter und so fort. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich auch die Wahlkampftaktiererei, die wir hier mit drin haben. Markus Söder hat da vielleicht auch zu früh auf das falsche Pferd gesetzt. Er hat ja von Anfang an eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen. Das heißt, er musste auf die Freien Wähler setzen, wenn er weiterhin Ministerpräsident bleiben möchte. Das ist, glaube ich, der zweite große Aspekt, der hier mit reinspielt. Eben auch diese quasi Rückendeckung von Markus Söder, der ja auch so ein bisschen Aiwanger dadurch einen Freifahrtschein gibt, dass er sich eben äußern kann, wie er möchte, dass er machen kann, was er möchte, weil Söder eben auf ihn angewiesen ist nach der Landtagswahl.
Weil du vom Volkstribun sprichst, Sven, wie oft denkst du als Mann ans Römische Reich so in der Woche?
Ich hab den Artikel auch gesehen, ich habe aber tatsächlich nicht weiter reingelesen. Ich denke gefühlt gar nicht dran, tatsächlich.
Ja, lassen wir das. Ich habe es aber überhaupt nicht verstanden, habe nur im Internet aufgegriffen, dass da irgendwie eine Debatte drum gibt. Aber trotzdem bleiben wir beim Volkstribun, weil ich finde spannend, was du gesagt hast, würde dazu auch nochmal was sagen. Dass seine, weil er ja so ein Volkstribun ist, wie du ihn nennst, hat ja meiner Meinung nach bei ihm ja auch diese Verteidigungsstrategie so gut funktioniert, ein Opfer zu sein, sich als Opfer zu geben, von wem auch immer. Er war ja schon immer oder schon länger jetzt so ein Grenzgänger zwischen diesem sehr, sehr konservativen und dann aber auch diesem Kulturkampfpopulisten, also dem Rechtspopulismus. Und deswegen hat es auch so gut funktioniert, weil diese Opfernarrative, diese Opferinszenierung, das ja Narrative sind, die seine Unterstützer sowieso schon glauben und kennen. Ja, weil er ja eben auch schon sehr weit in dieses populistisch-rechtspopulistische, in diesem rechtspopulistischen Umfeld fischt. Bei ihm sind es ja auch schon am Ende immer die Grünen, die uns mit irgendeinem Masterplan in allen Bereichen mit ihrer Bevormundung den Spaß verderben wollen. Das hat er ja da auch in Erding bedient, dieses Narrativ. Und für diese Menschen, die das glauben, ist natürlich diese Flugblattgeschichte natürlich auch eine absolute Bestätigung dieses Weltbildes. Passt da natürlich rein. Jetzt wollen sie halt ihnen den kritischen Geist, jetzt wollen sie ihn halt irgendwie mundtot machen und so weiter. Das Gefährlichste halt jetzt, dass aber eben genau dieser Grenzgänger Aiwanger, der ja auch bei einem großen Teil der, ich sag mal, noch nicht rechtspopulistischen bayerischen Konservativen relativ beliebt ist, dass er halt meiner Meinung nach jetzt diese Grenze verschoben hat, dass diese populistischen Opfernarrative jetzt ein bisschen weiter in noch eine seriösere konservative Mitte eingedrungen ist. Und dass es eben für die Menschen immer egaler wird, was ein Politiker macht, gegen welches Gesetz er verstößt, welche moralische Verfehlung er sich leistet, sobald er dafür von den etablierten Medien kritisiert wird, deren Job ja eigentlich genau das ist, ja. Aber sobald die das machen, ist alles egal, was diese Menschen machen. Und Hubert Aiwanger hat diesem Mechanismus meiner Meinung nach jetzt nochmal sehr viel Vorschub geleistet. Einfach auch nur, weil er dachte, er braucht eine gute Strategie, um sich zu verteidigen, hat diese gewählt und hat damit quasi die Tür für diesen ganz furchtbare Entwicklung in der Politik, hat er die Tür halt geöffnet. Also diesen Trump-Effekt hat er noch weiter auch in die deutsche Politik getragen. Und das finde ich beunruhigend bis nervig.
Definitiv. Und wenn wir dabei sind, muss man ja auch sagen, ihm hat es nicht geschadet. Wir haben ja in den letzten Jahren auch, oder wir erleben in letzter Zeit ja auch wesentlich häufiger, wenn man das so möchte, auch amerikanische Verhältnisse, was eben Wahlkämpfe angeht. Jetzt noch nicht in der Drastik und in der Intensität, wie wir sie in Amerika haben. Stichwort Negative Campaigning ist hier, glaube ich, so der wichtigste Begriff. Natürlich kann man das, was jetzt im Rahmen von Aiwanger passiert ist, auch als eine Form des Negative Campaigning sehen. Ihm hat sie nicht geschadet, weil eben seine Wählerschaft so stark und so direkt hinter ihm steht. Wenn wir mal auf die letzte Bundestagswahl zurückschauen, die ganze Debatte, du wirst dich wahrscheinlich auch noch erinnern, mit Annalena Baerbock und ihrem Buch, das war im Endeffekt auch nichts weiter als eine Form von Negative Campaigning, die genau in die gleiche Richtung ging. Hier ging es natürlich auch darum, ob es beabsichtigt war oder nicht, eine gewisse Rolle im Wahlkampf zu spielen. Du hast es ja vorhin schon gesagt. Es geht natürlich auch darum, den Absatz zu erhöhen, wenn man eben vor einem Wahlkampf über sowas berichtet. Und das Gleiche ist ja damals auch bei Annalena Baerbock passiert mit ihrem Buch. Bei ihr ist es aber so gewesen, dass es ihr geschadet hat. Jetzt sehen wir das Ganze eben nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich doch eben darauf zurückzuführen, dass eben da eine gewisse Unterschiedlichkeit vorliegt. Ich glaube, in dem liberaleren Teil der Gesellschaft werden solche Fehler eher bestraft als in einem konservativen Teil der Bevölkerung, der gerne dazu bereit ist, Jugendsünden oder auch Verfehlungen gerne mal überwinden. Und das passiert, glaube ich, in einem liberaleren Kontext eher nicht so, sondern vor allem eher in einem konservativen Kontext.
Ich sehe das vom Mechanismus genauso wie du. Ich würde nur vielleicht nicht den Begriff konservativ jetzt hier so pauschal benutzen, weil ich glaube, dass es in weiten Kreisen des Konservativismus in Deutschland schon noch ein relativ großes Bewusstsein für solche, vor allem für auch Antisemitismus gibt. Jetzt hat sich halt so ein bisschen aufgeteilt, ne, zwischen denen, die das noch kredibil weiterhin vertreten und denen, die halt jetzt dann doch auch auf diese Schlussstrichdebatte aufgesprungen sind. Deswegen, ich würde sagen, ich würde schon einen Schritt weiter gehen. Also die Leute, die sowas immer verzeihen, denen sowas egal ist, bei denen Politiker vielleicht sogar noch in der Gunst steigen, wenn sie so Quatsch machen. Das sind nicht Konservative, sondern das sind schon die ein bisschen weiter rechts sind. Ich würde das tatsächlich eher als rechtspopulistisches Weltbild sehen und nicht als konservatives.
Okay, aber da müsste man ja sagen, dass wir in Bayern knapp 30% rechtspopulistisches Wählertum haben.
Was hast du jetzt alles zusammengerechnet?
Na, die Ergebnisse der Freien Wähler und der AfD. Das sind 31% nach der letzten aktuellsten Umfrage.
Ja, ich sag ja, das ist, also salopp gesagt, würde ich sagen, ja, der Aiwanger hat quasi in seiner Brückenfunktion es geschafft, viele Konservative, die Brücke von den Konservativen in den Rechtspopulismus zu bauen. Und das ist eine Gefahr und das ist ein Problem.
Ja, aber das passt ja genau zu dem. Also vielleicht hätte ich dann sagen müssen, es wird eher im konservativen oder im Erz, vielleicht nehmen wir vielleicht das Wort erzkonservatives Lager, wobei erzkonservativ wahrscheinlich auch nicht passt, aber eher im nennen wir es dann nicht konservativ, dann sagen wir im eher politisch rechten Lager. Und im Endeffekt gehören ja auch die Konservativen ins eher politisch rechte Lager. Aber dann gehen wir weg vom Begriff konservativ und nutzen den Begriff rechtes Lager an dieser Stelle. Und dann sollte das, glaube ich, auch von der Begrifflichkeit her eher passen.
Das passt ehrlich gesagt jetzt perfekt zu zur Einlösung des Cliffhangers, den ich vorhin gemacht habe. Ich finde auch mit dem Blick auf die Zeit könnte man auch langsam zum Ende kommen. Ich weiß nicht, du kannst auch noch sagen, was du willst. Ich habe aber nach der Einlösung meines Cliffhangers nichts mehr zu sagen. Und zwar möchte ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, wie ich euch ja versprochen habe, über das Thema Doppelmoral zu sprechen. Und zwar zum Thema Süddeutsche Zeitung. Ich will jetzt nochmal der Frage nachgehen, ob es nicht auf eine Art und Weise von der Süddeutschen Zeitung eine Doppelmoral ist, hier Aiwanger antisemitische Position zu unterstellen, aber selber sich schon den ein oder anderen antisemitischen Ausfall geleistet zu haben. Also, wie gesagt, zum Beispiel das Gedicht von Günter Grass, was ja besonders spannend ist, weil Grass halt einfach mal, ich habe es schon öfters angedeutet, Mitglied der Waffen-SS war.
Freiwilliges Mitglied
der Waffen-SS war. Also dagegen ist das Flugblatt von Hubert Aiwanger vielleicht doch eher eine Jugendsünde. Aber Günter Grass war nun mal das linksintellektuelle Gewissen Deutschland. Da scheint man doch schneller bereit zu sein, Antisemitismus zu entschuldigen. Zumindest aus einer eher linken oder linksliberalen Perspektive. Also, wenn es darum geht, Israel zu kritisieren, war sich die SZ nie zu schade, auch mal den ein oder anderen antisemitischen Stereotyp zu reproduzieren. Man erinnert sich auch an die Karikatur des Karikaturisten Dieter Hanitsch, die den Eurovision Song Contest zu einem Event israelischer Kriegspropaganda umdeutete und die ESC-Gewinnerin Netta, ihr erinnert euch vielleicht, mit dem Antlitz des damaligen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu darstellte, mit großen abstehenden Ohren sowie einer David-Stern-Rakete in der Hand. Also, die SZ sucht sich halt dann quasi so die These meiner Doppelmoral-These auch aus, bei wem sie Antisemitismus schlimm finden und bei wem nicht. Das finde ich schon ein Problem. Aber um fair zu bleiben, das Gleiche erleben wir natürlich jetzt auch aus der, Sven, jetzt benutze ich auch den Begriff, aus der konservativen Richtung mit Aiwanger. Viele der Menschen und Medien, die sich auf die Fahne schreiben, aus einer konservativen Perspektive gegen Antisemitismus zu sein oder auch Israel solidarisch zu sein, verteidigen jetzt Aiwanger. Da gibt es ja mittlerweile auch auf Twitter so eine ganze Fraktion, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, auf X, nicht auf Twitter, sorry, Elon, die so Israel-Fahnen in ihrem Profil haben. Und das sind nicht irgendwelche Antideutschen, sondern das sind meistens so ein libertäres Spektrum. Und aus diesem Spektrum haben auch viele Aiwanger jetzt verteidigt. Also, ich habe das Gefühl, die Linken, die haben nicht so ein Problem mit Antisemitismus, wenn er von links kommt. Auch die Documenta kann man da vielleicht auch nochmal erwähnen. Und die Rechten haben nicht so ein Problem, wenn es um Antisemitismus geht, wenn er von rechts kommt. Das heißt, im Endeffekt wird dann der Antisemitismus immer nur kritisiert, wenn er beim politisch-gegnerischen Lager passiert. Und das finde ich halt schon ein Problem. Wir müssen dazu hinkommen, Antisemitismus jenseits politischer Lager zu sehen, weil es ihn eben in jedem politischen Lager gibt und auch überall in der Bevölkerung. Und klar gibt es immer unterschiedliche Formen, aber der ist überall evident. Und Menschen, die sich halt glaubhaft gegen Antisemitismus einsetzen wollen, die glaubhaft gegen Antisemitismus stehen, die dürfen kein Auge zudrücken. Da muss man sich im Zweifel halt auch deutlich gegen die eigene politische Bubble stellen, auch wenn man damit vielleicht den einen oder anderen irritiert. Das war mein Cliffhanger aufgelöst.
Okay, würde ich daran anschließen, an diesen Cliffhanger. Zu dem, was du jetzt gesagt hast, würde ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Würde ich dir 100% zustimmen. Ich glaube, das ist allgemein das Problem, dass man natürlich immer die Probleme vor allem oder die Kritikpunkte vor allem beim politischen Gegner sieht und nicht bei sich selbst, obwohl man sie da eben auch hat. Gibt's ja nicht nur in den Parteien. Ich erinnere mal an Dirk Niebel, der mal mit einem Fight Terror Support Israel Sticker auf seinem Koffer rumgelaufen ist, und gleichzeitig war in der Partei aber auch ein gewisser Herr Möllemann. Auch problematisch in der Hinsicht. Worauf ich jetzt nochmal zu sprechen kommen wollte, ist, um bei der Süddeutschen Zeitung zu bleiben, tatsächlich etwas, was ich sehr unglücklich fand, um den Bogen auch nochmal zum Anfang zu spinnen. Die erste Veröffentlichung, da hat man, finde ich, sehr unglücklich agiert und hat eben dieses Flugblatt, das veröffentlicht wurde, in eine Reihe gestellt mit der Demonstration in Erding. Und das, finde ich, ist gefährlich. Und das hat auch eine Grünen-Politikerin gemacht, die Aiwanger Nazi-Sein vorgeworfen hat, Nazi-Gesinnung vorgeworfen. Und das ist halt genau der falsche Punkt. Ich wage zu bezweifeln, dass Hubert Aiwanger Nazi ist, dass, auch wenn es, muss man ja auch sagen, es gab in der Berichterstattung ja immer wieder auch noch weitere Klassenkameraden, Ähnliches, die sich dann noch pro oder contra Aiwanger geäußert haben. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, gefährlich, oder ist es genau das Problem, worüber wir ja schon öfter gesprochen haben, dass diese diese Verurteilung, jemanden als Nazi darzustellen, ist, glaube ich, problematisch. Hubert Aiwanger ist in meinen Augen alles, aber definitiv kein Nazi. Davon ist er, glaube ich, relativ weit entfernt. Er ist volkstümlich. Er hat tatsächlich in meinen Augen, finde ich, mehr und mehr problematische Ansichten, aber er ist kein Nazi. Das muss man, glaube ich, ganz deutlich so sagen. Das ist auch ganz wichtig, das so offen darzustellen und deswegen diesen Bezug herzustellen, mit Flugblatt, was 35 Jahre alt ist, jetzt in den Duktus zu stellen, dass das dazu passt, dass er gesagt hat, die schweigende große Mehrheit müsse sich die Demokratie wieder zurückholen. Das ist, glaube ich, verfehlt meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz finde ich, den Umgang mit diesem Flugblatt ist nicht gut gelungen. Und in meinen Augen will ich eigentlich zum Abschluss nur noch mal Giovanni Di Lorenzo zitieren, also den Herausgeber, Chefredakteur der Zeit. Der hat nämlich die Frage oder das Schlusswort in seinem Leitartikel genannt, hat gesagt, es ist auch die Frage, könnte dieses Land neben der AfD auf Dauer eine weitere starke rechtspopulistische Partei verkraften? Was würde das für die Brandmauer gegen Rechtsaußen bedeuten? Das Traurige am Fall Aiwanger ist, es gibt nicht nur nichts zu lernen, es gibt auch nur Verlierer. Und das ist das, wir sind ja so oft schon pessimistisch rausgegangen, und von meinem Standpunkt her würde ich sagen, auch aus der heutigen Folge, kann man nicht damit rausgehen und sagen, okay, das kann man daraus lernen.
Gutes Schlusswort. Mein Schlusswort ist an diese Münchner Grünpolitikerin, die dieses Selfie aus einem Oktoberfest-Bierzelt gepostet hat, wo hinten Hubert Aiwanger drauf ist. Das ist ja das, worauf du ansprichst. Und dann hat sie unten drunter geschrieben, nächstes Jahr mache ich ein Gegen-Nazis-Button an meinen Dirndl oder sowas. Möchte ich nur noch mal sagen, wenn schon Neonazi, wenn schon Neonazi. Und damit, mit dieser begrifflichen Feinheit, verabschieden wir uns für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.